Ja, genau. Ein leichtes Knarzen kündigt es an. Der Moderator hat es dann trotz der Hitze ins Studio geschafft. Das ABS-Magazin etwas verspätet. I'm super sorry. Aber da war die Hitze vor und überhaupt ging heute bei uns nicht das, was wir uns so erwünscht haben. Aber egal, ich bin zumindest jetzt da und werde euch dann auch bei Gelegenheit ein paar schöne Dinge erzählen. Bis dahin kriegt ihr jetzt erstmal als allererstes natürlich das Wichtigste, was diese Sendung quasi zu bieten hat. Das Allerwichtigste. Und das kommt hier. Moment. Da kommt es auch schon. Ach, schön ist, wenn sowas funktioniert.
ABS-Magazin.
ABS-Magazin, das anspruchsvolle Journal für Politik.
Ja, und an dem Lacher im Hintergrund könnt ihr merken, ganz so ernst ging es und geht es bei uns nicht immer zu. Heute geht es ganz bestimmt nicht furchtbar ernst zu. Es gibt eine Menge schlimme Themen, über die wir berichten und das immer wieder tun. Aber es gibt auch manchmal Tage, wo es vielleicht ganz angesagt ist, nicht nur über das Allerschrecklichste zu berichten. Und dementsprechend habe ich ein paar Kleinigkeiten gleich, von denen ich erzählen werde. Ja, lasst euch überraschen. Auf jeden Fall zuerst mal denke ich, euch ein wenig Musik zu kredenzen, auch wenn es jetzt eben schon ein bisschen war, aber man gedenke auch daran, dass ich jetzt eben gerade erst angekommen bin und folgendermaßen jetzt halt doch vielleicht erst mal ankommen muss. Und für diese kurze Zeit dachte ich, könnte ich euch ja noch ein bisschen nette Musik spielen, als da wäre jetzt ISIS oder wie auch immer man das nennen möchte, ISIS wahrscheinlich. Ja, die letzten Töne von ISIS verklingen und da bin ich und kann euch nette oder weniger nette Dinge erzählen, die in den letzten Tagen so passiert sind. Und wir wissen ja alle, es geht in die heiße Phase des Wahlkampfs und die ersten fangen inzwischen schon an, nämlich natürlich, wen sollte es wundern, die CSU und natürlich für die Sommerpause oder für das Sommerloch mit den richtig guten Neuigkeiten, die wir alle dringend gebraucht haben. Wir konnten letztens nämlich erfahren, dass in unserem geliebten Nachbarland, quasi wenn man über das Meer guckt, nämlich in Großbritannien eine Pornoschranke von der Regierung installiert worden ist im Internet. Das heißt, wenn man jetzt dort ins Netz will und sie nennen das halt Pornoschranke, wie auch immer, wenn man dort ins Netz will, hat man jetzt das Problem, dass wenn man bestimmte Seiten angucken möchte, man sich dafür quasi identifizieren muss. Das ist eine tolle Sache, sagen jetzt die einen, die nämlich sagen, oh, der Schund, den es im Netz gibt, den sollen die Leute auch nicht einfach so gucken dürfen. Und die anderen sagen, ja, aber wer weiß, ob es denn nur den Schund erwischt oder ob da nicht unter Umständen noch ganz andere Sachen erwischt werden können. Auf jeden Fall hat diese ganze Debatte natürlich die CSU aufs Tapet gerufen. Und Norbert Geis, unser Mann für die jungen Leute in der CSU, hat sich die Blödheit nicht nehmen lassen und hat natürlich auch für Deutschland eine Pornoschranke gefordert. Und naja, er ist als ich sag mal Berufsjugendlicher mit immerhin jetzt 74 Jahren auf jeden Fall der Experte für Jugendschutz in der CSU und dann ist das natürlich absolut wichtig, dass sowas ganz, ganz schnell passiert. Dieser Filter müsse grundsätzlich, sagt er, für alle Internetanschlüsse gelten, der erst durch einen schriftlichen Antrag seitens der Nutzer aufgehoben werden soll. Das heißt, man muss dann quasi als Internet-User, wenn man bestimmte Seiten aufrufen möchte, und ich würde mal behaupten, beileibe, es geht nicht nur um Pornoseiten, dann wird man sich also nach seiner Auffassung bei entsprechenden Behörden melden müssen und sagen müssen, du, hallo, sie, ich hätte da gerne eine Schranke weg, weil ich da Sachen angucken möchte, die man nicht angucken soll. Es ist natürlich klar, dass es viele Leute nicht machen werden und es ist natürlich völlig klar, dass solche Schranken nichts anderes sind als vorherige Notwendigkeit, damit andere Leute wieder Programme machen, damit man um diese Schranken drumherum kommt. Wir kennen eine ähnliche Schranke, sagen wir es mal so, aus YouTube. Wenn man in YouTube nach Videos guckt, dann hat man das Problem, dass man in Deutschland meistens die Videos nicht sehen kann. Sehr viele YouTube-Videos sind nämlich in Deutschland gesperrt. Sei es wegen irgendwelcher Rechte, sei es aus irgendwelchen sonstigen Gründen. Auf jeden Fall gibt es kaum ein Land, in dem mehr Videos bei YouTube gesperrt werden als Deutschland. Und das ist natürlich klar, dass da natürlich Programme sind, die einen dann erlauben, das trotzdem zu tun, indem man einen Proxy benutzt und sich über ein völlig anderes Land einwählt und dann im Internet nicht aussieht wie ein Deutscher, sondern wie irgendwer von irgendwo. Und dann darf man die Videos halt doch sehen. Klasse Sache, die sich da unser 74 Jahre alter Jugendschutzexperte ausgedacht hat, eine, die natürlich nicht funktioniert. Aber wenn die Engländer sowas vormachen und der Premierminister von England, David Cameron, ist natürlich da ein tolles Vorbild für die CSU, wie soll ich sagen, dann kann man da natürlich nichts anderes als hinterherhüpfen und dumme Sprüche nachplappern, wenn sie denn von irgendwem gebracht werden. Wie gesagt, Tatsache ist aber, dass man damit überhaupt nichts verhindert und dass vor allen Dingen ich das etwas seltsam finde, dass da jetzt ein Filter für generell alles, was in irgendeiner Weise vielleicht unter den Begriff Porno fallen könnte, eingeführt werden soll. Ich würde in diesem Fall dann auch der ARD und dem ZDF und den angeschlossenen dritten Programmen raten, ihr Fernsehprogramm mal ein wenig zu durchforsten, ob sie da nicht unter Umständen auch Filme haben, in denen Leute nicht vollständig bekleidet irgendwelche Sachen von sich geben. Alles andere ist nämlich auf jeden Fall natürlich dem Jugendschutz nicht besonders entgegenkommend und kann zu schrecklichen Dingen führen. Also wir wissen genau, wenn Menschen andere Menschen nackt sehen, führt das unter Umständen zu schrecklichen Dingen. Also möglicherweise trauen sie sich nie wieder aus dem Haus. Möglicherweise. Man weiß das nicht. Und sitzen dann erst recht vorm Internet und gucken dann irgendwie, keine Ahnung, was auch immer an. Es ist peinlich. Es ist wirklich peinlich. Norbert Geis, Sie haben auf jeden Fall mein vollstes Mitleid in dieser Sache. Es ist hart, wenn man sowas hört, hart, wenn man sowas sieht und sich mit sowas beschäftigen muss. Und offensichtlich sind manche Leute einfach wirklich in einer Welt, die nichts mehr zu tun hat mit in der wir heute leben. Aber möglicherweise, man spricht ja immer davon, oder es wird sehr häufig davon gesprochen, dass wir sehr viele ältere Leute hätten, die im Internet unterwegs sind und die sich da sehr, sehr gut auskennen. Also ganz klar, einer ist da nicht wirklich fit auf dem Gebiet. Aber das ist nicht schlimm. Er ist immerhin Jugendschutzexperte und das wird man ja nicht, weil man was kann, sondern das wird man, weil man lang genug in irgendeiner Partei in irgendwelchen Kreisen hockt und dann gesagt bekommt, ja, was anderes haben wir jetzt leider nicht, dann machen wir sie halt mal zum Jugendschutzexperten. Ähnliches, und das wäre jetzt eine nächste Meldung, Ähnliches passiert ja auch quasi gerade in Berlin mit dem Verfassungsschutz. Jetzt wurde gemerkt, es wäre vielleicht sinnvoll, wir hätten jemand, der auf den Verfassungsschutz aufpasst. Da fragt man sich natürlich, warum haben wir einen Verfassungsschutz, wenn wir jemand brauchen, der drauf aufpasst? Ja, ganz einfach, weil es gibt immer Politiker, die man nicht mehr nach Europa abschieben kann, weil sie auch da schon nicht mehr so einen guten Ruf haben. Und es wäre natürlich gut, wenn man dann noch ein Pöstchen hätte, auf die man solche Politiker abschieben kann. Und ein solches Pöstchen wäre halt jemand, der dann quasi für die Bundesregierung da sitzt und den Verfassungsschutz überwacht. Was auch immer das sein soll, denn ich wage zu bezweifeln, dass ein Geheimdienst in irgendeiner Weise Sinn macht, wenn man ihn von außen wiederum mit irgendwem überwachen kann. Mal abgesehen davon, dass es die Frage ist, ob ein Geheimdienst wie der Verfassungsschutz überhaupt Sinn macht. Aber auf jeden Fall, wir wissen, einen Zweck hat die ganze Sache. Wir bringen Leute, die man sonst nirgends unterbringen kann, wieder irgendwo unter. Das betrifft in Berlin eben diese jetzt überlegte Stelle für die Überwachung der Verfassungsschutzaktivitäten, als auch eben die Pornoschranke im Internet. Für solche Sachen haben wir eben auch entsprechende Leute. Ja, das erstmal so zum Eingang in diese wunderbare, etwas schwüle, feuchtsommerliche Sendung. Und weiter geht's hier erstmal mit einem Stück Musik. Passend vielleicht Luna von Astor Piazzolla, falls es denn auch anfängt. Und da tut's das auch. Oh, was auch immer da passiert ist, da wollte die Musik gerade nicht mehr weiter, aber nicht so furchtbar tragisch. Naja, das nächste Thema ist natürlich logischerweise der Wahlkampf dieses Jahr. Irgendwie kann man ja nicht eine solche Sendung wie unsere machen, ohne sich nicht das eine oder andere Wort zum Wahlkampf zu gestatten oder vielmehr es nicht sich zu verkneifen. Aber das ist halt, Es ist ein tolles Thema und ich dachte mir, das wäre was, worüber sich auf jeden Fall kurz zu erzählen lohnt, denn ich bin schon Anfang der Woche mit seltsamen Ergebnissen konfrontiert worden. Das erste seltsame Ergebnis des beginnenden Wahlkampfs ist ein Plakat der Christlich-Demokratischen Union aus Hessen. Auf dem steht Hessen bleibt locker und man sieht einen Mann, der versuchsweise nicht wie ein Gebrauchtwagenhändler wirken möchte, sondern wie jemand, mit dem junge Leute tatsächlich reden. Also es sind einige junge Leute auf dem Plakat zu sehen, die, ich würde mal sagen, in erster Linie jetzt nicht daran interessiert sind, eben einen Gebrauchtwagen zu kaufen, sondern Tischfußball zu spielen. Und da steht ein älterer Herr mit ihnen, der ja nicht so recht weiß, was er da soll. Dieser ältere Herr ist eben jener eventuell Gebrauchtwagenverkäufer oder man, wenn man genauer hinguckt, könnte man ihn auch identifizieren als unseren hessischen Ministerpräsidenten. Auf jeden Fall passen weder er noch die ganzen jungen Leute hier ins Bild und schon gar nicht der Kicker, der auch noch von allen so ja etwas übermäßig belagert wird und sie grinsen ihn alle an, sehen irgendwie alle aus, als wären sie direkt aus dem letzten besetzten Haus rausgelaufen und direkt in seine Arme. Ich habe keine Ahnung, wie man als CDU auf so ein Plakat kommt, aber es ist halt passiert und wir werden sehen, wie viel Stimmen die CDU in Hessen noch verlieren möchte, bevor sie vielleicht mal wieder ein Plakat macht, das sich sehen lassen kann. Aber jedenfalls, die CDU in Hessen ist ja nicht alleine, wie wir wissen. Die CSU in Bayern kriegt das ja auch hin, peinliche Dinge zu machen. Und natürlich kriegt es überhaupt die ganze Bagage sowohl von CDU als auch SPD als auch Grünen hin, immer wieder wunderbar peinliche Dinge zu machen, die versuchsweise dafür sorgen sollen, dass Leute sie noch wählen. Das ist was, was ich mir tatsächlich mittlerweile schon gar nicht mehr vorstellen kann. Wieso soll man die überhaupt wählen? Wir haben Wahlkampf. Und wir haben tatsächlich, wenn man genau hinguckt, vier Parteien, die sich eigentlich ziemlich gleichen. Also wir haben zwei große, wollte ich jetzt schon sagen, das haben wir nicht. Wir haben zwei sogenannte Volksparteien, eine davon ist groß, eine davon ist klein. Die Namen nenne ich jetzt noch nicht, es dürfte relativ klar sein, um wen es sich dabei handelt. Und wir haben zwei kleine Parteien, die sowieso nur bedingt gewisse Unterschiede haben. Die einen mögen ihr Geld lieber in Atomkraftwerke investieren und die anderen lieber in Biofood. Aber letztendlich ist das der einzige größere Unterschied, den es gibt. Und der kann zur Not auch mal wegfallen, wenn es um die Beteiligung an irgendwelchen Regierungen geht. Da ist man sich dann schnell einig. Da wird dann auch die FDP schnell mal zur Anti-Atom-Partei oder die CDU, die Grünen mal schnell zur Pro-Atom-Partei. Kommt halt doch drauf an, wie viel Pöstchen man halt bekommen kann. Und ein bisschen drumrum reden, damit das nach außen möglichst keiner merkt, prima, so läuft das. Jetzt ist natürlich die Frage, habe ich mir gedacht, die Frage ist, warum haben wir eigentlich vier Parteien? Würde nicht eine eigentlich auch reichen? Gut, wir haben natürlich noch die Linke und wir haben diese ganzen anderen Splitterparteien, die sowieso keine Chance haben, hier in irgendwelche Parlamente zu kommen, im Allgemeinen schon gar nicht im Bundeswahlkampf. Aber nichtsdestotrotz, das sind dann die einzigen, von denen man sagen könnte, es gibt einen relevanten Unterschied, zum Beispiel die yogischen Flieger, von denen ich bis heute immer noch zehre, was deren lustige Wahl Wahlfernsehspots betrifft. Und ja, und ansonsten muss ich ehrlich sagen, verstehe ich nicht ganz den Sinn dahinter, dass man vier gleiche Parteien, so relativ gleiche Parteien ins Rennen schickt und sich dann wundert, dass keiner mehr wirklich wählen gehen möchte. Ich fände es ja eigentlich sinnvoll, wir hätten einfach nur noch eine. Man könnte die ja wie auch immer nennen, das wäre völlig wurscht, aber eine Partei, die das konsequent macht und tut, was hier gemacht und getan werden muss und die man dann konsequent auch einfach wählen kann. Dann ist es erstens egal, wenn relativ wenig Leute wählen gehen, aber es wäre auch möglich, dass tatsächlich wieder mehr Leute wählen gehen, weil man das übliche 99%-Debakel, das zu DDR-Zeiten ja noch üblich war, hier ganz gerne verhindert sehen möchte. Und dann würden die halt vielleicht von, keine Ahnung, 60% gewählt, aber das wäre doch schon mal eine echte Lösung und eine Wiedereinführung von Demokratie in einem Land, in dem sie offensichtlich in den letzten Jahren ein wenig verschwunden ist. Und mit diesem Tipp bin ich hier aber natürlich etwas alleine. Leider habe ich keinen, der da jetzt mir, wie soll ich sagen, zur Seite springen würde und mir gute Gründe nennen könnte, wofür wir tatsächlich nur mit einer einzigen Partei demokratisch besser dran sind als mit mehreren Parteien. Denn üblicherweise wird ja immer von vielen gesagt, dass Mehrparteiensysteme per se demokratisch wären. Was natürlich toll ist, dann war nämlich auch die, immerhin, dann muss man sagen, war auch die DDR tatsächlich in einer gewissen Hinsicht demokratisch. Denn sie hatten ja Parteien, die keiner kannte. So, ganz kleine, die aber dann insgesamt wieder in der großen Partei mit drin waren. Und ja, es, also wie auch immer, es ist relativ schwierig, da Informationen zu finden über Demokratien, die mit einer einzigen Partei auskommen und es besser machen als unsere. Nichtsdestotrotz plädiere ich dafür, die Parteien alle abzuschaffen und durch eine einzige zu ersetzen, die das macht, was die anderen jetzt auch tun. Nämlich Unsinn erzählen, bevor es soweit ist, und hinterher sagen, das haben wir nicht gewusst. Und ja, viel mehr muss man ja eigentlich nicht tun. Eine schöne Meldung, die ich hier zum Thema Wahlkampf noch habe, ist tatsächlich, dass sich der Fokus, eine Zeitschrift, die wir, deren Mitbegründer früher auch in Balken im Internet und im Fernsehen Film mitgespielt hat, diese Zeitung zum Beispiel oder Zeitschrift schreibt 5 Gründe auf, warum Snowden für Merkel zum Katastrophenfall werden könnte. Und auch da muss ich sagen, das ist natürlich nur möglich, weil wir tatsächlich mehr Parteien haben. Dann hätten wir nur eine, wäre das überhaupt nicht das Problem. Man könnte ja eh nur die eine wählen und damit müsste man sich mit solchen Themen dann auch gar nicht erst in unsäglichen Zeitschriften beschäftigen. Wäre doch eigentlich auch eine tolle Sache, oder? Und ich meine, unsere Merkel ist aus Stein gemeißelt. Das wäre ein Wunder, wenn die geht. Ich nehme grundsätzlich Wetten an für den Wahlkampf. Meine ganz klare Aussage ist, wir kriegen beim nächsten Mal Rot-Grün, einfach weil wir die anderen Farbkombinationen in den letzten Jahren alle durchgemacht haben und die auch nicht cool waren und die Leute ja auch nicht damit zufrieden sind. Auf jeden Fall Rot-Grün wird es diesmal werden, Schwarz-Grün wird es diesmal werden. Also die CDU und die Grünen werden auf jeden Fall nach der Wahl zusammengehen und werden unsere neue Regierung stellen. Das ist eine prima Sache, weil es einfach farblich ein bisschen anders aussieht als vorher und möglicherweise anderen Parteien wie der SPD oder der FDP Wähler generiert bei der übernächsten Wahl. Man muss ja auch einfach mal in die Zukunft schauen. Diese Leute verdienen Geld und die möchten ihr Geld nicht einfach verlieren oder ihren Job verlieren. Folgedessen ist es wichtig, dass sie alle paar Jahre mal wieder gewählt werden, entweder in die Regierung oder aus der Regierung raus. Aber auf jeden Fall dieser Vorgang des an sich gewählt werdens oder nicht gewählt werdens sichert ihnen ihre Jobs. Folgedessen ist es, das ist der einzige Vorteil, den tatsächlich eine Mehrparteiendemokratie hat, dass nämlich die Leute quasi mal für eine Zeit lang in die Versenkung geschoben werden können, damit sie dann umso schöner wieder auftauchen können. Eine Partei, die damit sehr, sehr viele und sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht hat, ist die FDP. Ist die FDP, genau. Bei der ist das seit langem Tradition, aber nicht nur die FDP. Man sollte an diesem Beispiel nicht kleben bleiben. Eine weitere Partei, die das wunderbar kann, ist nämlich tatsächlich die SPD. Die SPD ist eine Partei, die sich ja schon immer der Sozialdemokratie verschrieben hat. Sie führt das ja auch sozusagen im Namen. Sie weiß selber nicht so genau, was das bedeuten soll, Sozialdemokratie, aber das ist nicht das Wichtigste innerhalb der SPD. Viel, viel wichtiger ist, dass man durchgehalten hat. Man hat jetzt immerhin am 17. August das 150-jährige Parteibestehen und das wird natürlich ordentlich gefeiert. Unter anderem sollen Angela Merkel und Joachim Gauck als Gastredner auftauchen und was natürlich schon zeigt, in welche Richtung die SPD ihre Fahne immer ganz gerne schwenkt, nämlich in die Fahne Wir sind dabei. Und dementsprechend wird es dann am 17. auch ein dickes Fest und eine Jubeldemo in Berlin geben. Das ist ein klasse Ort, um das zu tun, denn in Berlin hat die SPD schon 1918 mit einem wichtigen Regierungsmitglied dafür gesorgt, dass die Leute, die sich nicht an einer oder an einem Weitermachen nach dem Ersten Weltkrieg beteiligen wollten, dass diese Leute ordentlich eins auf die Mütze bekommen haben. Er war damals der Chef der Polizei in Berlin und hieß Noske. Heute ist er schon lange tot, aber solche Leute wie dieser Noske, die gab es in der SPD immer. Grundsätzlich war das eine Partei, in der jeder irgendwas werden konnte, solange er irgendwie, ja, keine Ahnung, vielleicht eine rote Krawatte getragen hat oder einen entsprechenden Anzug. Auf jeden Fall, es war eine Partei, die grundsätzlich immer dabei war, egal bei was. Sie war dabei, als es darum ging, die NSDAP in die Regierung zu hieven. Sie war dabei, als es darum ging, der NSDAP dann endgültig das Geleit zu geben, diesen Staat hier vollkommen übernehmen zu können. Sie war natürlich auch dabei, als dann einige ihrer eigenen Mitglieder später in den entsprechenden Konzentrationslagern der Nazis gelandet sind. Und sie war auch dabei, dieses nicht in irgendeiner Weise anzugehen, sondern diese Leute da leider alleine hängen zu lassen. Und natürlich hat die SPD auch nach dem Zweiten Weltkrieg ihre Politik, dass wir sind dabei, weiter fortgeführt. Sie hat sich zum Beispiel, als es um die Wiedereinführung des Militärs in Deutschland ging, nicht dagegen gestellt und hat sich nicht positioniert. Und sie hat dann auch zum Beispiel mit unseren beliebten Leuten, wie zum Beispiel Sarrazin, wiederum auf ihre alten Traditionen hingewiesen, dass Rassismus ihnen nicht fremd ist und sie folgedessen auch ganz sicher in eine Regierung passen würden, die sich rassistisch geriert. Und dementsprechend, ja, kann man nur sagen, 150 Jahre SPD ist auf jeden Fall eine Sache, die man wirklich gebührend feiern muss. Und das ist klar, dass man dann lieber einen Gauck und eine Angela Merkel als Gastredner nimmt, die ohnehin das wahrscheinlich wesentlich besser bringen können, als dass man jemanden nimmt aus den eigenen Reihen, der dann peinliche Dinge über die eigene Geschichte erzählt, was ja schließlich und endlich wirklich niemand hören will. Genau, wir hätten dann noch einen in der SPD, der auch von vornherein wirklich hervorragende Politik gemacht hat und das auch bis heute tut. Unser ehemaliger Bundeskanzler, der gute Gerhard Schröder, der jetzt heute für Gazprom besonders demokratisch unterwegs ist. Ja, und diese Party, die würde ich natürlich auch besuchen, wenn ich denn in Berlin wäre. Ich bin mal gespannt, was hier in Frankfurt passieren wird. Und ich hoffe, dass es natürlich in Frankfurt dann auch in irgendeiner Weise entsprechende Aktivitäten rund um diese Party, falls sie hier stattfinden sollte, geben wird. Das wäre auf jeden Fall eine Sache, die uns allen hier, die wir zuhören und solche Sachen ja mal kennen, bestimmt auch viel, viel Spaß macht. Damit habe ich die zweite lustige Meldung. Wie gesagt, wir haben ein bisschen Sommerloch und es passieren zwar lauter Sachen, aber ich mag nicht immer nur über Schreckliches berichten und eben manchmal einfach nur über schöne Dinge. Und das habe ich jetzt ein bisschen getan. Und dementsprechend kommt jetzt wieder ein bisschen nette Musik für euch. Und zwar habe ich mir gedacht, ich spiele mal wieder eine Band aus Japan, die nämlich richtig, richtig coole Musik machen. Red Bacteria Vacuum mit Envy. Soweit Red Bacteria Vacuum, eine Band aus Tokio, die ich schon länger kenne und sehr, sehr gerne mag. Eben hat hier einer im Forum gesagt, die kenne ich gar nicht. Was mich jetzt nicht wundert, Bands aus Japan sind im Allgemeinen hier nicht übermäßig bekannt. So, letztes Thema für heute. Ich habe wirklich jetzt, wie gesagt, Sommerloch. Und zu diesem Sommerloch fällt mir vor allen Dingen eine Sache ein. Es geht mit dem NSU-Prozess natürlich weiter. Und es war jetzt diese Woche der letzte Verhandlungstag vor der Sommerpause. So wie das aussieht, scheint die ganze Sache inzwischen etwas ruhiger geworden zu sein, als es da am Anfang war. Immerhin ist allerdings klar, dass die Termine dafür noch längst nicht alles abdecken können, was da an Dingen verhandelt wird. Und vorsorglich hat Richter Manfred Götzl jetzt schon mal Termine bis Ende Dezember 2014 verfügt. Also wir werden auf jeden Fall sowohl das restliche Jahr 2013 als auch das gesamte nächste Jahr immer wieder über diesen Prozess berichten. Und interessant ist auf jeden Fall, dass bis jetzt immer noch die Zuschauerplätze gut gefüllt sind. An manchen Tagen sind alle Plätze belegt, allerdings tatsächlich eben nicht an allen Tagen. Und das ist natürlich sehr, sehr schön. Andererseits muss man dazu sagen, es sind jetzt nicht unbedingt die großen Medien, die diese Plätze einnehmen. Das ist allerdings wieder etwas schade. Also im Großen und Ganzen muss man sagen, dass eigentlich die darüber berichten müssten, nämlich Journalisten, relativ selten bei diesen Prozess, bei diesem Prozess da sind. Jedenfalls interessant ist, dass einige Zeitungen halt dann doch immer noch wenigstens inhaltlich darüber berichten, während andere, die sich Zeitungen schimpfen, ist eben mehr mit den Klamotten von irgendwelchen Beschuldigten in diesem Prozess haben, als mit den eigentlichen Inhalten. Aber auf jeden Fall muss ich auch sagen, ich sehe das als tatsächlich sehr positiv an, dass ein Interesse an dem Prozess herrscht, dass tatsächlich immer Leute da sind und sich den Prozessverlauf anschauen. Denn ich würde sagen, dieser Prozess ist, so schwierig er zu führen ist, da ja tatsächlich eben Geheimdienste involviert sind, wirklich einer der wahrscheinlich wichtigsten Prozesse in den letzten 10 Jahren. Und ich hoffe, dass wir euch da noch einiges weiteres dann auch mitteilen können. Was jetzt allerdings, wie gesagt, zu sagen ist, ist, dass eigentlich im Augenblick es ja nur noch um Kleinigkeiten geht, da ja die Sommerpause jetzt im Anmarsch ist und dementsprechend hier jetzt auch erstmal für 2 Monate dann Ruhe sein wird. Es gab ein sehr interessantes Interview in der FAZ, wen es interessiert, mit der Anwältin Anja Stürm, das ich auf jeden Fall empfehle, sich mal durchzulesen. Und ja, ansonsten ist das jetzt eigentlich erstmal alles, was es zu diesem Prozess heute zu berichten gibt. Und da ja, wie gesagt, jetzt auch da erstmal Pause angesagt ist. Und damit ist die Sendung auch am Ende. Und zwar so richtig am Ende. Wir haben noch knappe 5 Minuten Zeit, um bis dann Virusmusik hier anfängt. Und diese wenigen Minuten, die werde ich euch noch mit einem weiteren Song aus Japan erfreuen, nämlich mal wieder mit Sim, und zwar mit dem Song Killing Me. Und damit schicke ich euch dann davon.